Ihr habt es nicht verstanden. Also unser Thema nochmal, dass ihr es wisst, alle 7 mal 24 Stunden aktiv. Und zu Beginn dieser Predigt habe ich euch ein Relikt aus alten Tagen mal mitgebracht. Ich weiß nicht, wie oft ihr dieses Bild in den letzten Tagen oder Wochen gesehen habt. Es ist verschwunden aus unserem Leben. Früher gab es Sendeschluss, aber das war wirklich gestern. Heute gilt 7 mal 24 Stunden auf Sendung, rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr. Und dieses Bild ist ein Symbol für unsere ganze Gesellschaft. Da hat sich einiges gewandelt. Immer mehr Dinge sind rund um die Uhr und jeden Tag im Jahr für uns erreichbar. Nicht nur das Fernsehen, auch das Internet, die Tankstellen haben immer mehr, immer offen. Und immer mehr Dinge gibt's, die es immer gibt für uns, die immer für uns da sind. Der Einzelhandel überlegt, ob er nachziehen kann. Sonntagsöffnungszeiten werden diskutiert und alles Mögliche. Das gehört zu unserer Zeit. Wir brauchen keinen Sendeschluss mehr. Dann können wir das Bild auch wegmachen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ja, 7 mal 24 Stunden aktiv, warum eigentlich? Niemand verlangt von uns, dass wir rund um die Uhr erreichbar und aktiv sind. Es ist kein Pflichtprogramm, das da stattfindet. Aber es gibt eine Unsumme von verlockenden Angeboten, die uns dazu ziehen, immer mehr aktiv zu sein. Und die Rahmenbedingungen dafür sind super. Wir haben nämlich Zeit. Wir haben ja viel Zeit, sehr viel Zeit, sehr viel mehr Zeit als unsere Eltern und unsere Großeltern. Wir leben schließlich länger, ne? Jeder zweite Mann wird 80, jede zweite Frau 85. Längere Lebenszeit. Außerdem schlafen wir ja auch weniger. Wir haben in den letzten 100 Jahren täglich quasi 1 Stunde Schlaf eingespart. Durchschnittliche Schlafdauer in Deutschland liegt bei 6 Stunden und 59 Minuten. Da bleibt auch noch einiges an Zeit übrig. Außerdem, der technische Fortschritt steht auf unserer Seite. Spülen? Stundenlang? Nee, macht die Spülmaschine. Wäsche waschen? Macht die Waschmaschine. Kochen? Dafür gibt's Fertiggerichte und Fastfood. Bügeln? Kann man ganz weglassen. Bügelfreie Kleidung? Kein Problem. Und von A nach B reisen mit Turbo, Diesel, ICE und Billigflieger schneller als je zuvor. Außerdem arbeiten wir weniger wie früher. Vor 100 Jahren lag die Regelarbeitszeit bei 60 Stunden die Woche. Jetzt sind wir im Schnitt unter 40 Stunden. Heute habe ich von einem Menschen aus dem Musikteam, den ich nicht näher benennen möchte, der einen Bass gespielt hat, gesagt, er hat 35 Wochenstunde. Er weiß gar nicht, was er zu tun hat. So, 5-Tage-Woche weitgehend Standard. Außerdem haben wir viel mehr Urlaub wie früher. In der Nachkriegszeit gab es 12 Tage pro Jahr. Jetzt sind wir bei 29, viele bei 30 Tagen pro Jahr. Dazu kommen dann zu den Wochenenden noch 12 gesetzliche Feiertage. Und was bleibt dann am Ende übrig an Arbeitstagen? 219 Tage. Exakt 60% des Jahres arbeiten wir. 40% haben wir komplett frei. Wir haben Zeit. Jede Menge Zeit. Aber irgendwie fühlt sich's anders an. Oder? Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal jemand getroffen habt, der euch gesagt hat, dass er Zeit hat. Richtig viel, genügend Zeit. Die Standardantwort lautet doch, ich habe keine Zeit. Oder es ist im Moment gerade, natürlich nur im Moment, unglaublich viel los. Und ich komme zu nichts. Ich treffe ganz viele Leute, die völlig verplant sind. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch einer von denen. Termine müssen langwierig mit Doodle vereinbart werden, damit man überhaupt noch eine Zeit findet, wo man sich treffen kann. Ein Mensch ohne Terminkalender ist eigentlich nicht mehr gesellschafts- und lebensfähig. Wenn man jemand anrufen will, dann am besten gleich auf dem Handy, weil wer sitzt schon daheim neben dem Telefon und wartet auf einen Anruf? Nicht nur in der Arbeit ist viel los, ja auch in der Freizeit ist wahnsinnig viel los. Wir sind aktiv. Wir sind unterwegs, wir sind auf Achse, wir haben Termine, auch privat. Und wenn wir dann mal daheim sind, dann sicher nicht, um wie der Hermann aus dem Video nichts zu tun, sondern dann guckt man natürlich Fernsehen oder lesen die Illustrierte oder sonst irgendwas. Wir hören Musik, checken die E-Mails, surfen im Internet oder müssen sonst irgendwas noch unternehmen. Erst wenn es gar nicht mehr geht, dann gehen wir völlig fertig ins Bett für 6 Stunden und 59 Minuten. Ich glaube, wir treffen alle regelmäßig Leute, die irgendwie ein bisschen gehetzt sind, die nicht mit allem fertig werden, die unter Zeitdruck stehen. Und wahrscheinlich treffen wir sie uns auch bei uns in der Wohnung, weil wir selber vielleicht das sind. Gestresst sind heute ganz viele Menschen. Manche werden krank von der Ruhelosigkeit. In den USA spricht man von der Hurry Sickness, von der Hetzkrankheit, von der Eilekrankheit. Bei uns geht die Angst vor dem Burnout um. Woran liegt es eigentlich? Dass wir trotz objektiv großen, frei verfügbaren Zeiträumen gefühlt immer weniger Zeit haben, hat ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel die Beschleunigung der Zeit. Dank dem technischen Fortschritt können wir ja alles schneller machen als unsere Vorfahren. Wir fahren schneller, wir reisen schneller, wir arbeiten schneller. Und da müsste eigentlich ein Freiraum entstehen. Aber statt die gewonnene Zeit für uns zu nützen, packt man da auch noch einiges rein. Wir leben viel mehr irgendwie. Was wir reinpacken in unser Leben, hätte früher wahrscheinlich ein Jahrhundert gedauert oder so. In der Arbeit wird die Produktivität gesteigert, privat machen wir viel mehr als Leute vor uns. Und multitaskingfähig sind wir natürlich auch geworden. Das heißt, wir können gleichzeitig ganz viele Dinge machen, 2, 3 Sachen auf einmal kriegen wir schon hin, die Frauen auf jeden Fall, Männer vielleicht nur 2. Ein zweites Problem, das wir haben in unserer Zeit, ist ein ständiges Überangebot von allem. In allen möglichen Ecken des Lebens wartet ein Überangebot. Im Supermarkt, im Fernsehprogramm, im Bücherregal, im Veranstaltungskalender. Da ist so viel, was richtig verlockend ist. Was ich gern mal essen möchte. Was ich gern mal sehen möchte. Was ich unbedingt mal lesen muss. Was ich auch noch kennenlernen will. Was ich auf keinen Fall verpassen darf. Nichts verpassen wollen, alles mitnehmen, meine Lebenszeit möglichst optimal ausnützen. Sie ist ja begrenzt. Das treibt, glaube ich, viele Menschen heute an. Und die Gefahr ist, dass wir uns dabei übernehmen, beim Essen, beim Konsumieren, beim Arbeiten, bei den Terminen. Eine dritte Beobachtung zu unserer Kultur. Wir bewerten das Ruhen, das Nichtstun und das Schlafen negativ. Der Hermann hat Ärger gekriegt, weil er gesagt hat, ich mache nichts. Und wir sagen, Langschläfer sind Faulenzer. Schlafhauben mag keiner. Wer fährt wie eine Schlaftablette, soll gleich seinen Führerschein abgeben. Und wer den neuesten Trend verschlafen hat, bleibt ein ewig Gestriger. Merkt ihr, wie negativ Schlafen zum Beispiel bei uns in der Sprache verwendet wird? Wir haben irgendwie eine Abwehr gegen Ruhe, Nichtstun, Schlafen. Das ist irgendwie negativ. Und die Frage ist, ob wir uns damit einen Gefallen tun, dass wir das so bewerten. Man kann sicher noch viel mehr Gründe anführen dafür, dass wir alle so leben, wie wir leben. Vielleicht gibt es hinter all diesen vordergründigen Gründen noch einen hintergründigen Grund. Vielleicht steht hinter all unserer Aktivität, hinter allem Erlebnishunger und Unterhaltungssucht ganz viel Sehnsucht. Sehnsucht, irgendwie zu leben, richtig zu leben, erfüllt zu leben, was mitzunehmen vom Leben. Und dann packen wir immer mehr rein, um das dann irgendwie zu kriegen, das Leben. Ich möchte nimmer nach Gründen suchen für unser Beschäftigtsein, sondern fragen, wie hätten wir es denn eigentlich gern? Also nach einer Lösung suchen. Wie würden wir gern leben? Was wäre richtig für uns? Was wäre vielleicht gesund? Und die Antwort auf diese Fragen führt mich in die Vorweihnachtszeit. Nicht, weil es dort stattfindet, sondern weil dort die Sehnsucht, glaube ich, am deutlichsten zutage tritt. Vor Weihnachten sind ja alle noch viel gestresster wie sonst, weil man muss Geschenke finden, kaufen, einpacken. Also Zusatzarbeit. Und in dieser Zeit, das finde ich ganz merkwürdig, Jahr für Jahr hängen die Leute mehr denn je so einen Mythos von Behaglichkeit und Gemütlichkeit, Besinnlichkeit, zur Ruhe kommen, Kerzenlicht nach. Da kommt irgendwie eine Sehnsucht zum Tragen, wird auch für die Werbung ausgeschlachtet. Mal ausruhen, zur Ruhe kommen, Zeit haben für alles, was liegen geblieben ist, ungestörte Zeit genießen, Wellness für Körper, Geist und Seele, innerer Friede, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit. Ich glaube, das ist nicht nur so ein Gegentrend, so wie es das ja oft gibt, dass sowas hin und her schaukelt, erst Fitness, dann jetzt Wellness oder so, sondern ich glaube, da kommt so ein ganz tiefes Empfinden, so eine ganz tiefe Ahnung von dem zum Ausdruck, was uns fehlt und was wir zum Leben brauchen. Langsame Zeit, Entschleunigung, Ruhe, Rückzug, Stille. Seit den 90er Jahren gibt es für dieses gesunde Leben einen Begriff, Fachbegriff, Work-Life-Balance. Gemeint ist damit die Balance zwischen Geben und Nehmen, zwischen aktiv sein und sich erholen, Balance auch zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit. Wir brauchen Work-Life-Balance, sagen die Zeitplanexperten. Ist nichts Neues, aber gut ist zu hören. Es ist deswegen nichts Neues, weil schon die Natur uns solche Rhythmen eigentlich vorgibt. Tag und Nacht, eigentlich früher die Trennung von Aktivität und Erholung. Sommer und Winter hat früher viel mehr wie heute das Arbeitstempo und die Länge der Aktivität bestimmt und dem Leben im Jahreslauf einen Rhythmus gegeben. Also es gibt in der Natur schon vorgegebene Rhythmen. Die Zeitplanexperten, die sagen, ihr müsst jetzt, weil euch so äußere Steuerungsfaktoren wegfallen, ihr müsst selber eurem Leben diesen Rhythmus geben von Geben und Empfangen. Und ihr müsst es dadurch machen, dass ihr euch auch das Empfangen, das, was euch gut tut, plant, wie ihr alles andere ja auch plant. Ich war auf einem Zeitplanmanagement-Seminar und da hat der Trainer dann gesagt, ihr müsst jede Woche was tun für 4 verschiedene sogenannte Vitalbereiche. Vitalbereiche, also da kommt irgendwie Vitalität zu uns zurück. Das erste, ihr müsst was tun jede Woche für euren Körper. Also Sport, Fitness, Wellness, gesunde Ernährung, mal richtig ausschlafen. Tut jede Woche was für euren Körper. Das zweite, ihr müsst jede Woche was tun für eure Beziehungen, für eure sozialen Beziehungen. Also bitte telefoniert mal, geht ins Facebook, schreibt einen Brief, besucht jemand, geht mit einem Freund weg, nehmt Anteil am Leben von anderen und teilt euch anderen mit. Das gehört zu eurer Gesundheit. Das dritte, pflegt eure persönlichen Interessen, euer Know-how. Also betreibt irgendein Hobby, macht irgendeinen Kurs bei der Volkshochschule oder lest ein anspruchsvolles Buch, irgendwas, was euer Hirn aktiv hält. Das braucht ihr. Bis dahin gab es in diesem Zeitplanmanagement-Seminar überhaupt kein Problem, immer nicken. Ja, das braucht der Mensch. Gute Idee, das kann man ja wirklich planen, ja. Dann kommt es vielleicht nicht so zu kurz, prima. Aber dann kam der vierte Punkt. Tut jede Woche etwas für eure Seele, sagt der Trainer. Und dann hättet ihr müssen sehen, wie so die Bewegung durch den Raum ging. Plötzlich sind alle Köpfe so gegen die Tischplatte gekippt, weil der Trainer nämlich so in die Runde geguckt hat und gefragt hat, was tun Sie eigentlich für Ihre Seele? Aha, peinliches Schweigen. Einige haben sich ertappt gefühlt, Sprachlosigkeit. Das fehlt oft. Das steht nicht auf dem Wochenplan. Das fällt hinten runter. Da gibt's gar keine Antwort, was man da tun könnte für die Seele. Was braucht die eigentlich? Ruhe vielleicht. Ungestörte Zeiten, eine reizarme Umgebung, ohne Werbung, ohne Musik, ohne Handyklingeln, ohne Hintergrundrauschen und andere Ablenkungen. Die Seele, glaube ich, braucht Ruhe, sie braucht den Sonntag, sie braucht stille Zeiten. Wir brauchen Zeiten, in denen wir uns selber wahrnehmen und spüren können und so eine innere Standortbestimmung vornehmen können. Vielleicht kennt ihr auch diese Sprachlosigkeit, wenn man gefragt wird, wie geht's dir denn eigentlich? Und wenn man ehrlich sein will, müsste man eigentlich sagen, ich weiß es gerade nicht, die war schon lange nicht mehr bei mir. Ja, also geht es mir das manchmal, dass man hat gar kein so richtiges Gefühl mehr für sich selber. Wir brauchen Zeiten, in denen wir auf Distanz gehen zum Arbeitsalltag, uns rausnehmen, um Zeit für uns zu haben. Und es kostet tatsächlich auch Zeit, sich zu spüren. Das geht nicht mal so ganz schnell, das kann man nicht mal 5 Minuten machen. Ich fahre einmal im Jahr zu stillen Tagen, für 4, 5 Tage im Schweigen, und ich merke, mit welcher Geschwindigkeit ich dort ankomme. Wie ich unruhig bin, wie ich es nicht aushalte, dass nichts stattfindet, wie ich beim Spazierengehen, halben Rennen, wie meine Gedanken hin und her hopsen, und es braucht Zeit. Am zweiten Tag und am dritten Tag ist man ruhiger und kommt nochmal anders zu sich und kann sich spüren und kommt auf andere Gedanken, die sonst unerreichbar sind. Es braucht Zeit, vielleicht auch Übung. Vielleicht braucht es auch einen Rückzugsort, weil es wenig Orte gibt, wo wir wirklich ungestört sind. Heute ist bei Managern hip, eine Auszeit im Kloster zu nehmen. Und ich denke, das ist so ein Ausdruck für dieses tiefe menschliche Bedürfnis nach Ruhe, nach Rückzug, das die in sich verspüren und ernst nehmen. Ein Stück Selbstfürsorge. Und dafür muss man dann auch gar kein Christ sein, um das so zu sagen. Aber natürlich schadet es auch nicht, wenn man Christ ist. Also klar, weil die Dinge stehen ja eigentlich auch schon in der Bibel. Ne? Zum Beispiel kommen die Arbeit und der Alltag und dass es Stress ist im 3. Kapitel der Bibel vor. Als Gott die Menschen aus dem Paradies vertreibt und sie straft, sagt er zu dem Mann, der Ackerboden wird verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Wow, das klingt nicht gut, aber passt vielleicht zu dem Arbeitsalltag, den manche Leute empfinden, dass es wirklich mühsam ist und dass, wenn man gerade denkt, das ist alles in Ordnung und man hat alles auf der Reihe, dass dann wieder irgendwo so eine Dorne oder Distel auftaucht und die Arbeit wieder von Neuem beginnt. Aber die gute Nachricht, dieser Fluch, den Gott da ausspricht über den Menschen, der soll nicht an jedem Tag gelten, sondern nur an 6 Tagen. In den 10 Geboten gibt Gott den Menschen die Weisung, am 7. Tage die mühvolle Arbeit einfach mal ruhen zu lassen. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tage ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Der Rhythmus von 6 Tage Arbeit, Anstrengung, Hektik und Mühe und einem Tag Ruhe hat was Schöpfungsgemäßes. Die Welt und der Mensch ist in diesem Rhythmus geschaffen worden und vielleicht ist der Mensch auch für diesen Rhythmus geschaffen. Ich glaube, dieses Sabbatgebot ist nicht irgendeine Regel, die man eben auch noch einhalten soll, wenn man fromm sein möchte oder so, sondern ich glaube, das ist was Gesundes, was uns gut tut. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft den Sonntag und die Sonntagsruhe zu verteidigen. Wenn es keinen Sonntag mehr gibt, dann gibt's nur noch Alltag. Und es wäre nicht nur schade, sondern es wäre schädlich für uns Menschen und unsere Gesundheit. Es gab schon Gesellschaftsformen, wo man versucht hat, den 7-Tage-Rhythmus aufzulösen, gesagt hat, Mensch, man könnte sagen 10 Tage, dann hätten wir nochmal 3 Tage mehr und so. Das wurde sehr schnell wieder aufgegeben, weil die Produktivität der Menschen zurückgegangen ist. Das ist vielleicht wirklich was, was ganz tief zu uns gehört, dieser 7-Tage-Rhythmus. Übrigens Sabbat, das Wort Sabbat heißt wörtlich Ruhe, ausruhen. Im Judentum wird es ja ganz streng gesehen. Da darf man bis heute vieles nicht tun an diesem Sabbattag. Wir müssen es bei uns vielleicht wieder neu lernen, das Nichtstun, das Verzichten auf Aktivität. Ich glaube, wir dürfen unsere Freizeit nicht bis über den Rand vollstopfen mit Aktivität. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das tun, wenn wir überall immer nur Informationen, Infotainment, Termine, Erlebniskonsum, Hobbys und Reisen nachgehen. Wir brauchen auch die Ruhe des Nichtstun. Interessant ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ruhe und Glaube. Hier kommt er in dem letzten Satz, glaube ich, zum Ausdruck. Der Sabbat in unserer Kultur, der Sonntag, ist nicht nur der Ruhetag, sondern es ist ein Feiertag, ein heiliger Tag, sagt Gott an der Stelle. Warum heilig? Weil er der Erinnerung dient an den heiligen Gott, den wir ab und zu in unserem Alltag ganz vergessen. Ein Tag, der dafür sorgen soll, dass wir den Draht zu Gott nicht verlieren. Es reicht eben nicht, wenn wir nur die ersten 3 Dinge tun, wenn wir für den Körper was reservieren, für die Beziehungen und für die persönlichen Interessen und Leidenschaften. Zu einem gesunden Leben gehört auch, dass wir die Beziehung zu dem Gott, von dem wir abstammen und zu dem wir gehören, zu dem Gott, der uns kennt, der unser Leben überblickt und uns eine andere Perspektive deswegen geben kann und der uns liebt. Diese Beziehung müssen wir auch pflegen, um gesund zu bleiben. Ich springe von den 10 Geboten zu Jesus. Jesus war ein ganz unabhängiger Mensch, wenn er die Geschichten von ihm liest. Der hat sich nicht vereinnahmen lassen von seiner Zeit, von den Menschen und den Meinungen um ihn rum. Ich glaube, seine Unabhängigkeit von den Menschen und von der Welt hat er dadurch gewonnen, dass er sich regelmäßig rausgezogen hat aus der Welt. Wo Jesus aufgetaucht ist, war er im Mittelpunkt des Geschehens. Die Leute wollten ihn hören, haben ihm keine Ruhe gelassen, aber er hat sich ihnen immer wieder entzogen. Am Beginn seiner Tätigkeit, nach seiner Taufe, ging Jesus allein 40 Tage in die Stille, in die Wüste, in die Begegnung mit Gott. Während seiner Tätigkeit wird uns berichtet an einigen Stellen, ich habe mal ein paar rausgesucht, dass Jesus immer wieder, mal morgens, mal abends, allein an irgendeine Stelle gegangen ist, wo er nicht gefunden wurde, wo er für sich sein konnte und dass er dort gebetet hat. Auch in Jerusalem gab es offensichtlich so einen Ort, wo Jesus regelmäßig gebetet hat. Kannst du mal noch anwenden? Genau. Wie gewohnt geht Jesus nach dem Abendmahl, kurz vor seiner Hinrichtung und seinem Sterben, wie gewohnt auf den Ölberg, um dort zu beten. Und was er dort gemacht hat in dieser Zeit mit Gott, das ist uns sogar in der Bibel überliefert, er hat, wie jeder Mensch das heute vielleicht auch tun kann, seine Sorgen und seine Wünsche ausgebreitet vor Gott und war mit Gott über sich im Gespräch. Wenn wir heute in christlichen Kreisen manchmal ganz selbstverständlich von der stillen Zeit reden, dann ist eigentlich genau das gemeint, diese Zeit des Rückzugs zu Gott, mit Gott, wo ich mein Leben einfach ausbreite, meine Sorgen, meine Wünsche sage und dann auch hörbereit bin, was Gott mir sagen möchte. Wenn wir für unsere Seele sorgen, wenn wir uns spüren, dann ist manchmal ganz gut, wenn wir damit nicht allein bleiben müssen. Weil manchmal kann das irgendwie ziemlich ernüchternd sein, wenn man sich selber spürt. Und es ist vielleicht gut, wenn man das mit jemand teilen kann. Aber manchmal haben wir irgendwie Respekt vor dieser Begegnung mit uns selber. Mir geht es manchmal so, dass mir das irgendwie zu anstrengend ist. Lieber unterwegs sein, lieber beschäftigt sein, als sich selber spüren, weil dann kommen vielleicht merkwürdige Fragen, die sonst verdrängt werden. Lieber die bequeme Bewusstlosigkeit des ständig aktiven Alltags als die unbequeme Besinnung und Selbsterkenntnis. Ich glaube, das ist auch noch so ein tiefer Grund, warum wir so aktiv sind. Vielleicht wollen wir gar nicht in diese tiefen Schichten unserer Person reinhören, weil wir Angst haben davor, was wir dort finden könnten. Mir geht's manchmal so. Und damit bin ich am Ende dieser Predigt bei mir angelangt. War irgendwie nicht so prickelnd, diese Predigt vorzubereiten, weil ich relativ schnell wusste, was ich für richtig halte, was gut ist für uns. Fand das nicht so schwierig. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, die Predigt war von vornherein absehbar. Aber was schwierig dran war, war zu wissen, ich erzähle hier Richtigkeiten und Wichtigkeiten, die ich selber nicht lebe oder nicht so leben kann, wie ich sie leben will. Da gibt es eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da bin ich unterwegs, wohin? Und das möchte ich auch bleiben. Wenn ich Stille halte, wenn ich den 7-Tages-Rhythmus mal einhalte, wenn ich mal nicht immer unterwegs bin, dann muss ich sagen, profitiere ich eigentlich immer davon. Manchmal begegne ich da diesen schwierigen Dingen, die man gar nicht sehen möchte, aber kann sie dann auch angucken und bearbeiten. Ich bekomme oft Entlastung in dieser Zeit, bekomme eine bessere Stimmung, bekomme Distanz zu Dingen, die mich sonst so völlig gefangen nehmen. Ich bekomme einen neuen Blick auf meine Situation, ich bekomme Inspiration, Begeisterung, Ideen, auch Ideen von Gott her. Und davon möchte ich eigentlich mehr haben. Und deswegen möchte ich weiter üben dran, da gesund zu werden, wo mein Lebensrhythmus ungesund ist. Drum kämpfen, dass es diese gesunde Work-Life-Balance gibt. Den 7-Tages-Rhythmus ernst nehmen, den im Alltag immer wieder den Rückzug zu Gott zu suchen. Nehme ich mir vor, kann ich euch empfehlen. Jetzt habe ich Sendeschluss. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, wir stecken mittendrin in so einer turbulenten Zeit, die uns mitreißt wie so ein starker Strom. Und du weißt, wo jeder sich jetzt angesprochen gefühlt hat und wo jeder vielleicht auch den Hebel ansetzen kann, um in so eine gesunde Lebensgeschwindigkeit zu kommen. Herr, bitte hilf uns, dass wir nicht durch unser Leben rennen und am Schluss am Leben vorbeigehen. Sprich du unsere Seele an, zeig du uns, wie wir die Freiräume schaffen können, wo du zu uns reden kannst. Und lass uns dahin kommen, dass wir diese Balance hinkriegen, die uns gesund erhält. Und dass wir von dir her das empfangen, was wir im Alltag wieder ausgeben müssen. Segne uns in der Gestaltung unseres persönlichen Lebens. Amen.